Guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich sehr, hier zu sein zu können. Es gibt nicht, ich habe heute auch gerade bei der Herfahrt so überlegt, es gibt nicht viele Gemeinden, wahrscheinlich sicherlich auch durch meine Historie, bei der ich sagen kann, ich komme so ein Stück nach Hause. Aber ich merke immer wieder, wenn ich nach Lüneburg komme, dann ist das für mich so ein Stück Heimat. Ich habe mich sehr gefreut, obwohl es ja schon relativ lange her ist, dass ich hier bei euch sein durfte. Ich habe gerade nachgerechnet, es müssten ja 9 bis 10 Jahre sogar gewesen sein. Die Zeit verfliegt und es ändern sich natürlich auch viele Dinge. Aber es ist schön, immer mal wieder herzukommen und bekannte, auch fröhliche Gesichter zu sehen, die sich auch freuen, dass ich da bin. Das ist natürlich auch sehr schön. Ich muss zugeben an der Stelle, ich habe jetzt keine Muttertagspredigt vorbereitet. Es wurde mir heute auch noch mal extrem bewusst, von daher bin ich sehr, sehr dankbar, dass ihr das auch noch mal hier an der Stelle thematisiert habt. Ich liebe meine Mutter auch sehr, aber ich merke auch, Muttertag ist für mich immer so ein Tag, der geht auch so ein bisschen unter. Aber heute werde ich mit dem Impuls mitgehen, auch noch für meine Mutter für morgen was zu besorgen oder für meine Mutter was zu machen. Weil ich glaube tatsächlich, das ist wirklich ich glaube, das ist wirklich so. Ich glaube, wir sagen unseren Eltern viel zu selten, unseren Eltern, auch den Vätern wohlgemerkt, wenn wir schon von Gleichheit sprechen an der Stelle, zu selten, dass wir sie lieben und dass wir sehr schätzen, was sie für uns tun. Egal in welchem Alter sie jetzt mittlerweile sind. Ich würde euch gerne mit hineinnehmen heute Morgen in eine Überlegung, die mich schon länger prägt und länger auch begleitet und die natürlich gewissermaßen auch so ein bisschen aus dem herauskommt, was momentan meine Aufgabe ist. Nämlich mir Gedanken zu machen, wie wir es schaffen können, Kinder und Jugendliche in unseren Gemeinden zu halten, dass sie in unseren Gemeinden aufgehen, dass sie die Gemeinde auch in der Zukunft bereichern. Was ich gemerkt habe und was für mich so ein bisschen über das, was ich so erlebe, insgesamt in Gemeinden erlebe, ist halt, dass es für mich so eine ganz, ganz große Herausforderung gibt. Und wie gesagt, ihr könnt euch an der Stelle entspannen. Ich bin seit 10 Jahren nicht mehr hier, von daher habe ich keinen Einblick in eure Gemeindesituation. Aber ich hoffe sehr, dass das, was ich heute erzähle, dass ihr für euch reflektiert, ob das, was ich erzähle, was mit euch zu tun hat. Und euch dann das entsprechend auch mitnehmt. Und vielleicht auch über das freut, was ihr offensichtlich gerade richtig macht. Die größte Herausforderung, die ich in der Kinder- und Jugendarbeit wahrnehme, ist das, was ein Mann mal beschrieben hat als sogenannte einohrige Mickey Maus. Vielleicht kennt der eine oder andere auch das Modell, aber ich komme immer wieder darauf zurück. Das ist ein Modell, erstmal vorweg, es ist kein deutsches Modell, es ist kein adventistisches Modell. Es mag also möglicherweise gar nichts mit uns zu tun haben. Aber das ist jemand, der in Amerika Jugendarbeit gemacht hat und der sich seine Jugendarbeit angeguckt hat und wahrgenommen hat, dass es so für ihn sich das so darstellt. Und er in der einohrigen Mickey Maus sagt er, es gibt so etwas wie eine Gemeinderealität. Das heißt, Gemeinde trifft sich, Gemeinde macht was miteinander. Und dann sagt er, es gibt aber daneben noch eine andere Realität. Und zwar, das ist die Jugendarbeit und das sind auch zum Beispiel die Pfadfinder. Und er sagt, wenn er auf seine Jugendarbeit guckt, die Struktur, in der er sich befindet, dann sagt er also, bei ihm ist das Problem so, dass es hier eigentlich im Grunde genommen zwischen dem, was die Jugend und die Pfadfinderarbeit macht und der Gemeinde kaum Berührungsflächen gibt. Ihr seht es hier, es gibt da kaum Berührungsflächen. Und seine Analyse ist die, seine Schlussfolgerung ist die, dass er sagt, wenn das der Fall ist, dann haben wir eine sogenannte Verweisungsstruktur. Er sagt, dann passiert Folgendes, dass bestenfalls dieses Ohr sich irgendwann mal verselbstständigt oder sich auflöst, aber was wahrscheinlich nie passieren wird, wenn es hier keine Beziehungen gibt, dass dieses Ohr, dass diese Jugendlichen, dass diese Kinder sich irgendwann mal in der Gemeinde auflösen und in der Gemeinde Teil der Gemeinde werden. Und wir haben vor einigen Jahren eine Umfrage unter Jugendlichen gemacht und diese Umfrage hat uns bestätigt, dass das durchaus in unseren Adventgemeinden in Deutschland insgesamt eine Herausforderung ist. Dass die Jugendabteilung, wir, meine Jugendabteilungsleiter und die Pfadfinderleiter, dass wir hier arbeiten und offensichtlich auch recht gut arbeiten, aber dass die Verbindung zur Gemeinde nicht besonders gut ist von den Jugendlichen und den Kindern. Und das ist eine große Herausforderung, weil das bedeutet, wir können uns anstrengen, wie wir wollen, um in diesem Kreis zu arbeiten und immer besser zu werden und immer bessere Angebote zu schaffen. Wenn am Ende die Jugendlichen hier nicht aufgehen, hier nicht Teil der Gemeinde werden, haben wir nicht viel gewonnen. Ich hoffe, ihr seht das Dilemma. Deswegen ist es auch mittlerweile unsere Aufgabe, dass wir gesagt haben, es macht keinen Sinn, immer nur hier zu investieren, sondern wir müssen auch uns Gedanken machen über diesen Kreis. Und deswegen ist es heute mein Wunsch, mit euch über Gemeinde mal nachzudenken. Was macht Gemeinde, also das Thema heißt, der Gemeinde ist, Punkt, 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 Fragezeichen, Ausrufezeichen. Das wird jetzt keine komplette Abhandlung sein, es wird ein Anreißen sein, es werden ein paar Gedanken sein, Aber ich möchte, dass wir in diesem Prozess starten. Was macht unsere Gemeinde aus? Und für euch als Lüneburger würde ich mir wünschen, wenn ihr in den Prozess startet, auch zu fragen, was macht unsere Adventgemeinde in Lüneburg aus? Wenn man die Jugendlichen gefragt hat in dieser Umfrage, was ist das Ziel und die Vision deiner Gemeinde und identifizierst du dich damit, dann haben lediglich ein Drittel der Jugendlichen, und das waren die Jugendlichen, die regelmäßig in unseren Gottesdiensten sitzen, lediglich ein Drittel gesagt, ja, meine Gemeinde hat ein Ziel, eine Vision, ich weiß, wofür sie da ist. Und der zweite Schritt, den sie gesagt haben, ja, ich identifiziere mich auch damit. Ein Drittel unserer Jugendlichen, die wirklich regelmäßig in unseren Gottesdiensten sitzen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht damit, mir ist es zu wenig. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir anfangen, darüber nachzudenken. Vielleicht noch einen kleinen Seitenbemerk. Ich glaube, wir als Adventgemeinde sind auch nicht sehr gut darin, über Gemeinde nachzudenken. Also wir haben meines Wissens keine ausgearbeitete, und jetzt kommt der Begriff, den ich selten über die Lippen bekomme, Ekklesiologie. Also kein theologisch reflektiertes Gemeindeverständnis. Das geht auch so ein bisschen, glaube ich, daher, dass wir als Gemeinde immer gedacht haben, der Herr kommt bald. Und warum soll ich mir über meine Institution, meine Gemeinschaft Gedanken machen, wenn der Herr sowieso bald kommt? Aber ich glaube, mittlerweile ist es an der Zeit, darüber nachzudenken. Was wollen wir sein? Wofür wollen wir stehen? Was soll uns ausmachen? Ich möchte mit euch, weil das Thema natürlich sehr breit ist, habe mir gedacht, ich möchte mich an der Stelle einfach mal darauf konzentrieren, was hat Jesus über Gemeinde gesagt. In meiner Auseinandersetzung mit den Texten sind für mich so vier Merkmale geworden, die für Jesus offensichtlich Kern sind. Das erste Merkmal, das ich gefunden habe, kommt aus diesem Text. Den kennt ihr wahrscheinlich. Es gab so einen Punkt, wo Jesus mit seinen Jüngern gesagt hat, ey, sagt mal Leute, wer glauben denn die Leute eigentlich, wer ich bin? Und dann haben die Jünger erzählt, ja, die glauben, du bist Jeremia, du bist einer der Propheten, du bist Elias. Also die hatten ganz verschiedene Vorstellungen. Und dann fragt Jesus die entscheidende Frage, was glaubt ihr denn, wer ich sei? Und dann sagt der Petrus, du bist Christus, du bist der Christus. Und dann sagt Jesus diesen Satz, der in der Kirchengeschichte für viel Verwirrung gesorgt hat, wo er sagt, du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Für diesen Text gibt es so zwei Auslegungsmöglichkeiten. Du bist Christus, Petrus, auf den will ich meine Gemeinde bauen. Die eine Sache sagt, also Jesus will offensichtlich seine Gemeinde auf Petrus bauen. Das ist so das der Grund, warum die katholische Kirche, worauf sich die katholische Kirche stützt. Meine Interpretation des Textes ist ja die, dass Jesus sagt, ich baue auf dein Bekenntnis, dass du sagst, ich bin der Christus, darauf baue ich meine Gemeinde. Also du bist der Christus, das ist eigentlich das Fundament gewissermaßen der Gemeinde. Also das Bekenntnis, Jesus spricht dem Christus. Das klingt erstmal so ganz nett, so handfarm, so vertraut. Aber mal im Ernst, lass uns mal darüber nachdenken, was es wirklich bedeutet. Wenn Jesus hier sagt, du bist Christus, das ist das Bekenntnis, auf das ich meine Gemeinde bauen möchte, dann setzt er dahinter auch einen Punkt. Er sagt nicht mehr und nicht weniger. Er sagt, das ist das Fundament, was meine Gemeinde ausmacht. Man könnte auch anders formulieren, für die Gemeinde in Jesu ist Jesus der Herr. Ist Jesus die absolute Autorität. Aber das wirklich umzusetzen, das wirklich zu leben, ist ganz schön schwierig. Jesus sagt an einer Stelle zu seinen Jüngern, was nennt ihr mich dauernd Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich euch sage? Und um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass Jesus das nur seinen Jüngern sagt, sondern ich glaube ganz stark, dass Jesus das auch mir sagt. Weil ich merke, an vielen Stellen ist Jesus relativ radikal. Wir haben heute über Frauen gesprochen, da war er auch der Kultursprenger. Und die Aussagen, die Jesus bringt, sind meistens sehr, sehr herausfordernd. Ein Kollege von mir hat das mal so formuliert, er fragt sich so die Frage, kann es sein, dass wir vielleicht nach dem 5. Evangelium leben? Klar orientieren wir uns an Johannes und Matthäus und den anderen, aber im Grunde genommen ist es doch ganz häufig so, dass wir die Evangelien so ein Stück weit, auch wenn wir nicht vorsichtig sind, so lesen, wie wir sie lesen wollen. Also wenn wir uns nicht vorher wirklich hinterfragen und sagen, ich bin lernbereit und lernwillig und bin auch bereit, Neues zu lernen, dann wird es immer wieder passieren, dass wir praktisch unser eigenes Evangelium hineinlesen. Wenn Jesus der Herr ist, unser Herr ist, dann möchte ich einfach mal so ein paar Fragen in den Raum bedeuten. Was bedeutet das für unser Sabbatverständnis? Ganz platt gesagt, wir wissen alle, wie Jesus Sabbat gefeiert hat. Und jetzt müssen wir einfach mal gucken, wie verbringen wir den Sabbat? Mein Eindruck ist, dass Jesus nicht nur den Ruhetag gefeiert hat, sondern Jesus war ganz, ganz viel draußen. Er hat bewusst geheilt. Er hat bewusst chronische Krankheiten geheilt, wo jeder sagen könnte, das könnte er auch am Sonntag machen. Jesus war am Sabbat bewusst draußen und hat Menschen geholfen, hat Menschen geheilt. Deckt sich das mit unserer Sabbat, mit unserem Verständnis? Wie steht es um unsere Traditionen und unsere Gewohnheiten? Bauen die sich alle auf der Tatsache, dass Jesus unser Herr ist? Oder mag es sein, dass sich über die Geschichte, über die Kirchengeschichte, über gewisse Traditionen, über irgendwelche Persönlichkeitszüge von uns einfach auch Sachen reingeschlichen haben, von denen wir, die wenig mit Jesus als Herr zu tun haben? Wie sieht es aus mit unserem Gottesdienstverständnis? Ich hoffe, es ist euch aufgefallen in Kindergeschichte. Gottesdienst, so wie wir ihn feiern, so wie wir ihn erleben, gibt es, also wird nicht in der Bibel gar nicht beschrieben. Es gibt den Begriff dafür gar nicht so in der Form. Wenn Gottesdienst im Neuen Testament erwähnt wird, dann einmal in der Form, Witwen und Waisen zu trösten. Und das zweite Mal ist es das, dass da gesagt wird, der Römer 12 Text, dass ihr eure Leiber hingeht als ein wohlgefälliges Opfer. Da geht es offensichtlich um eine ganzheitliche Art des Gottesdienstes. Über die Art und Weise, wie wir Gottesdienst zelebrieren, von 9 Uhr oder von 10 Uhr bis 12.30 Uhr, steht in der Bibel, ich wage mich mal hinaus, nahezu gar nichts. Das war offensichtlich gar nicht so sehr das, worauf Jesus sich angelegt hat. Und wie sieht es aus, wenn Jesus mein Herr ist, wie sieht es aus mit meinem Alltag? Hat Jesus eine Bedeutung in meinem Alltag? Orientiere ich mich daran? Eine Gemeinde, die sagt, Jesus ist mein Herr, hat eine tolle Orientierung, aber auch eine ganz schön herausfordernde Orientierung. Und ich glaube, an der Stelle ist es mir auch ganz bewusst, dass ich häufig nicht unbedingt so lebe, wie ich das eigentlich leben würde wollen. Aber ich glaube, dieses Bewusstsein zu haben, ist ganz, ganz wichtig. Jesus selbst hat den Leibigen damals gesagt, also diese Formulierung gebracht, man kann den neuen Wein nicht in alte Schläuche füllen. Er hat in der Tat Dinge gepredigt, die den Menschen damals nicht geschmeckt haben. Und meine große Frage ist, wie wäre es, wenn Jesus heute durch diese Tür reinkommen würde? Würden wir ihn mögen? Würden wir ihn lieben? Würden wir ihn wertschätzen? Oder würden wir sagen, na, was ist denn das für einer? Die Menschen damals, als Jesus gelebt haben, haben häufig, gerade die religiösen Menschen, haben häufig so reagiert, dass sie gesagt haben, der kann nicht von Gott kommen. Für mich stellt sich immer die Frage, mit welcher Sicherheit kann ich sagen, dass ich nicht am Ende auch jemand wäre, der, wenn Jesus wirklich hier reinkäme, sagen würde, der kommt nicht von Gott. Also ich merke, Jesus wird immer herausfordernd bleiben und ich glaube, es ist wichtig, uns diese Offenheit zu bewahren. Wer das einfach plastisch mal nachempfinden will, der kann sich ja mal den Film von Adrian Pless, Der Besuch, angucken. Wo Adrian Pless so ein bisschen so eine fiktive Story erzählt, wo der Gründer der Kirche in die Gemeinde kommt. Und die Gemeinde plötzlich realisiert, der Gründer kommt, aber das ist ja gar nicht der Gründer, den wir haben wollen. Ist eine ganz interessante Begebenheit. Also, Gemeinde baut sich auf das Bekenntnis, Jesus ist der Christus. Erstmal nicht mehr und nicht weniger. Das Zweite, was mir ganz wichtig geworden ist, ist, ich hatte es mal so genannt, die Größe spielt keine Rolle. Wie komme ich darauf? Ihr kennt den Satz, wir haben ihn heute Morgen auch schon gehört, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Ich habe mich mal gefragt, warum Jesus um alles in der Welt seine Gegenwart an der kleinsten möglichen denkbaren sozialen Einheit festmacht. Zwei oder drei. Wenn ich daran gucke, wie wir, also aus der Abteilung Veranstaltungen bewerten, wie wir Gottesdienste bewerten, dann rechnen wir immer in Zahlen und sagen immer, je mehr da sind, desto besser. Wir haben so infiltriert durch die Gesellschaft so ein gewisses Leistungsdenken mitbekommen. Jesus ist da ganz anders. Jesus bindet sich nicht an Zahlen, er bindet sich nicht an Räume, er bindet sich nicht an Zeiten, er bindet sich höchstens daran, er bindet sich nur an die kleinste soziale Einheit. Spannenderweise sagt Jesus an der Stelle ja auch nicht, da wo einer, sondern er sagt, wo zwei oder drei zusammen sind. Auch da fordert Jesus mich heraus, auch in meinem Denken von Gemeinde. Weil ich ganz häufig merke, wir denken immer, wenn groß und viel Zuspruch, gut. Wenn klein und wenig Zuspruch, schlecht. Aber wenn ich das mir auf der Zunge zergehen lasse, dann habe ich das Gefühl, Jesus stellt unser Leistungsdenken, unser Qualitätsanspruch ganz häufig auch gerne auf den Kopf. Eine dritte Sache, die mir aufgefallen ist. Jesus, nach meiner Ansicht benennt Jesus nur ein wirkliches Erkennungsmerkmal für seine Gemeinde. Und zwar, ich nenne mal zwei Begriffe dafür, aber das gleiche beschreiben, Liebe und Einheit. Ich finde es spannend, sich diesen Gedanken einfach mal auch diesen Gedanken sich auf der Zunge zergehen zu lassen. Jesus sagt in Johannes 13, und das ist übrigens der Höhepunkt des Abendmahls. Das Abendmahl ist gerade vorüber, Jesus redet noch letzte Worte mit seinen Jüngern und dann sagt Jesus das. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, das wird übrigens offensichtlich auch das Erkennungsmerkmal nach außen sein, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und als ob das noch nicht genug war, betet er später im Garten Gethsemane: Ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, halte sie in deinen Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Vergleicht also die Einheit, die Gott in sich hat, mit der Einheit, die seine Nachfolger unter sich haben sollen. Woran erkenne ich eine Gemeinde? Woran erkenne ich eine Nachfolgergemeinde Jesu? Wenn ich das zugrunde lege, was Jesus hier sagt, dann ist das vor allem Liebe und die Einheit untereinander. Nun ist natürlich Liebe auch so ein abgedroschener Begriff, muss ich ja zugeben. Also zumindest in der Vergangenheit, in Zeiten, wo Michael Jackson vorne stand und immer zu dem Publikum gesagt hat, I love you all, da merkt man, dass Liebe irgendwie nicht mehr das ist, was es ist. Also ich glaube, auch jeder empfindet unter Liebe was anderes. Was mir etwas geholfen hat dabei, das so ein bisschen für mich mal für eine Gemeinde runter einzustellen, ist ein Erlebnis, das Richard Rice erzählt. Richard Rice war unterwegs in Israel, hat eine Study-Tour gemacht. Auf dieser Study-Tour ist ein Rabbi mit ihm im Bus gesessen. Und weil man ja manchmal länger fährt, hat er angefangen, mit diesem Rabbi zu sich zu unterhalten und hat den Rabbi gefragt: Sag mal, Rabbi, was macht ihr eigentlich, um eure nachfolgenden Generationen in euren Gemeinden zu halten? Der Rabbi hat gesagt, und da bin ich mal ganz baff, also wie reflektiert gerade Juden auch ganz häufig sind an der Stelle. Er sagt, es gibt so drei Punkte. Also wenn ich dich fragen würde, was tut ihr, um Jugendliche in eurer Gemeinde zu halten, und ihr würdet mir sagen, es gibt so drei Bereiche, wäre ich ganz baff erstaunt. Also total, drei Bereiche. Und er hat es im Englischen genannt, im Englischen geht es noch schöner, er hat gesagt, es gibt drei Bereiche. Es gibt Believing, das heißt so viel wie Glauben. Es gibt das Wort Behaving, das heißt so viel wie Verhalten. Und es gibt das Wort Belonging, was so viel heißt wie dazugehören. Und dieser Rabbi hat nur gesagt, diese drei Dinge sind für uns wichtig. Und hat gesagt, dann hat Jesus gesagt, diese Dinge sind aber nicht beliebig austauschbar. Das Grundlegendste, das Entscheidendste, was wir unseren Kindern und Jugendlichen, unseren Gästen vermitteln wollen, ist Belonging. Wir wollen ihnen als erstes das Gefühl geben, sie gehören dazu. Ihr seid Teil des Ganzen. Ihr gehört mit dazu. Als zweites sagen sie, ist ihnen wichtig, dass sie dann auch, weil sie halt dazugehören, Sachen mitmachen. Und der dritte Schritt ist, dass wenn sie dazugehören, Sachen mitmachen, dass bei ihnen irgendwann der Groschen fällt. Und dass sie dann sagen, aha, jetzt verstehe ich, was dahinter steht. Jetzt glaube ich auch daran. Das ist das, wie die Juden das gemacht. Und in der Erklärung macht es für mich verdammt viel Sinn. Die Frage ist bloß, wie funktioniert es bei uns in der Adventgemeinde? Wie machen wir es, wenn wir diese drei Begriffe anordnen würden? Mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir in der Regel nicht auf Belonging als erstes setzen, sondern dass wir wahrscheinlich irgendwo zwischen Believing und Behaving, also zwischen Glauben und Verhalten und nicht dem zwischen Glauben und Verhalten als grundlegendes Mittel erstmal setzen. Ich glaube, eine Gemeinde, die das umsetzt, die sagt, die Liebe als Merkmal verkörpert, gibt Menschen das Gefühl, dazu zu gehören. Und wenn das Ausdruck der Liebe ist, stelle ich mir die Frage, können wir es uns leisten als Gemeinde, das Dazugehören, das Dazugehören, das Belonging, einfach dem Zufall zu überlassen? Oder sollten wir als Gemeinde darüber anfangen, nachzudenken, wie wir es schaffen können, Brücken zu bauen? Zueinander, zu den Menschen da draußen, zu den Kindern und Jugendlichen in unseren Gemeinden, dass wir das Gefühl aufbauen, dazuzugehören. Ein vierter Punkt. Ich habe den vierten Punkt mal genannt, Gemeinde für andere. Wer da ein bisschen belesen ist, der weiß, dass der Begriff ein bisschen geklaut ist, dass es da schon mal jemanden gab, der das so formuliert hat, der von der Kirche für andere gesprochen hat. Das ist auch so ein indirekter Hinweis nur. Wenn ich Nachfolger Jesu sein möchte, dann muss ich mich ja auch an Jesus orientieren, das haben wir ja schon gesagt, dann muss ich mir natürlich auch angucken, wie hat Jesus seinen Auftrag auf dieser Welt hier verstanden. Und deswegen möchte ich euch mal mit hineinnehmen in die Antrittspredigt von Jesus. Lukas 4. Kennt ihr die Geschichte? Dort saß er in der Synagoge und plötzlich wurde ihm ein Text gereicht, den hat er gelesen und dann hat er halt die Erklärung gegeben. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen, dass ich Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt zu predigen, den Gefangenen, dass sie frei sein sollen. Und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn, und er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Das war Jesu Auftrag auf dieser Erde. Das war das, was er vermitteln wollte. Wie weit ist der Sprung, wenn das der Auftrag Jesu war, für uns als Gemeinde zu sagen, das müsste auch unser Auftrag sein. Um das vielleicht nochmal zu untermalen, einen Sprung zum Ende. Also es sind Antrittsreden sind ja immer wichtig, letzte Worte sind ja durchaus auch wichtig. Ihr kennt ihn, den Missionsbefehl. Spannenderweise steht da mittendrin plötzlich der Satz, geht hin, geht hinaus. Offensichtlich hat Gott sich nicht Gemeinde als Wohlfühlgemeinde vorgestellt. Als Kuschelgemeinde, als Gemeinde, als Club, die sich um sich selbst dreht. Sondern Gemeinde hat immer einen Nutzen für diese Welt. Gemeinde soll ein Segen sein. Ich glaube, dass Gott von seiner Gemeinde möchte, dass die Gemeinde diese Welt verändert. Und die wohl schmerzhafteste und direkteste Frage, um das herauszufinden, wie es der Status quo ist, ist wahrscheinlich, sich einfach mal die Frage zu stellen, was würde in Lüneburg fehlen, wenn es die Adventgemeinde Lüneburg nicht gäbe? Gemeinde für andere. Was bedeutet das? Es bedeutet wahrscheinlich auch, dass wenn ich in den Gottesdienst gehe, ich damit auch ein bisschen klarkommen muss, dass es im Gottesdienst nicht in erster Linie um die Stillung nur meiner Bedürfnisse geht. Dass ich nicht herkommen kann mit dem Erlebnis immer zu sagen, es geht hier nur um mich, ich will hier auftanken. Es bedeutet, glaube ich, offene Ohren und Augen zu haben für die Mitmenschen und ihre Bedürfnisse. In der Gemeinde wie außerhalb der Gemeinde. Es gibt so ein Modell, was mich so ein bisschen angetriggert hat, fasziniert hat. Und zwar gibt es da auch einen Theologen, auch keinen adventistischen Theologen, der sich darüber auch Gedanken gemacht, wie man Gottesdienst heute feiern kann. Der ist ein bisschen hängen geblieben bei dem Begriff Ekklesia. Also das ist der griechische Begriff für die Versammlung im Neuen Testament. Er sagt, das ist ja ganz spannend, dass der Begriff, ist sowieso ganz spannend, dass wir kaum kultische Begriffe für Versammlungen oder Gottesdienstbeschreibungen haben. Die Schreiber des Neuen Testaments haben sich dagegen gewehrt. Sie wollten also bewusst nicht den Gottesdienst mit dem Tempel beschreiben. Aber dieser Begriff Ekklesia hat eine Herkunft. Es ist ein griechischer Begriff und bedeutet so viel wie Versammlung und kommt aus der griechischen Kultur, aus der politischen Realität, von der sogenannten Polis. Ihr wisst, die Griechen hatten damals Stadtstaaten. Und diese Polis, dieser Stadtstaat, da gab es Bürgerversammlungen. Und diese Bürgerversammlung war die Ekklesia. Diese Bürgerversammlung kam zusammen, um gemeinsam über das Wohl der Stadt zu entscheiden. Wenn die neutestamentlichen Schreiber diesen Begriff Ekklesia wählen, als Versammlung der Bürger, als Bürgerversammlung, ist die Frage, wie viel von dem, was mal in diesem Begriff war, sollte vielleicht transportiert werden? Wie würde eine Eventgemeinde aussehen, die sich trifft, sich von Gott inspirieren lässt und dann sagt, wie kann ich denn diesen Segen, den ich gerade verstanden habe, diese Sichtweise, Perspektive Gottes, auf meine Welt rum ausdehnen? Ich muss zugeben, das ist eine Idee von Gemeinde, die mich sehr fasziniert. Weil ich glaube, es kommt dem Gedanken, dass wir nicht nur Gemeinde für uns sind, sondern für diese Welt sehr, sehr nahe. Wer für mich das sehr pointiert, ein Gleichnis, das für mich das auch sehr pointiert rüberbringt, ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Ich weiß nicht, ob es euch bewusst ist, aber der Priester und der Levit, die an dem Verletzten, Verwundeten vorbeigehen, die gehen ja nicht dran vorbei, weil sie herzlos sind. Die gehen nicht dran vorbei, weil sie einfach nur Egoisten sind. Sondern es ist durchaus verständlich, dass sie vorbeigehen, weil in dem Moment, wo sie dem Verletzten helfen würden, würden sie nicht mehr in der Lage sein, ihre religiösen Pflichten zu erfüllen. Sie würden sich verunreinigen, sie könnten nicht mehr im Tempel dienen. Das ist für mich so ein Aspekt, wo ich denke, wow, gibt es vielleicht Dinge, religiöse Dinge, die mich daran hindern, wirklich das zu tun, was getan werden müsste in dieser Welt? Jesus lässt an dieser Stelle, macht es sehr, sehr deutlich, wen er favorisiert. Nicht diejenigen, die religiös ihre Pflichten erfüllen, sondern diejenigen, die Menschenliebe gezeigt haben. Vielleicht auch eine Karikatur, aber die beeindruckt mich sehr. Das sind die vier Dinge, die mir wichtig geworden sind, als ich mich nochmal damit auseinandergesetzt habe, welche Merkmale Jesus von seiner Gemeinde erwartet. Ich würde es gerne noch ergänzen um einen fünften Bereich, den ich jetzt nicht von Jesus habe, aber von Paulus. Ich hoffe, das ist auch okay. Und ich habe es mal genannt, Gemeinde ist ein Mitmachkonzept. Gemeinde ist ein Mitmachkonzept. Und woher kommt der Gedanke? Ihr kennt wahrscheinlich im Korinthertext den Text, wo Paulus die Gemeinde als Körper bezeichnet. Und ich möchte diesen Text einfach mal bewusst auf diesem Hintergrund nochmal mit euch lesen. Und ich habe mir erlaubt, einfach mal den Text der Volksbibel zu wählen, weil ich glaube, dass er das sehr deutlich macht. Und vielleicht auch ein bisschen anders klingt als das, was wir ohnehin schon kennen. Dort sagt Paulus in 1. Korinther 12, ab Vers 12, um mal in einem Bild zu sprechen. Der Körper von einem Menschen hat viele Teile und Organe. Trotzdem gehört alles zusammen zu einem Menschen. Genauso ist das auch bei der Familie von Jesus Christus. Einige von uns sind Juden, andere nicht Juden, ein paar sind Sklaven, andere wieder sind frei. Trotzdem haben wir alle dieselbe Kraft, denselben Geist von Gott bekommen. Wir gehören zu derselben Familie, durch die Taufe sind wir sogar ein Teil vom Körper Jesu geworden. Ein Körper besteht ja auch aus verschiedenen Teilen, nicht nur aus einem. Angenommen, der Fuß könnte reden, er würde nicht sagen, hallo, ich gehöre nicht dazu, ich bin ja nicht die Hand, oder er gehört dazu, ob er will oder nicht. Und wenn das Ohr jetzt seine Unabhängigkeit ausrufen würde, ich gehöre nicht dazu, ich bin ein Ohr und kein Auge, würde es trotzdem dazugehören. Jetzt stellt euch doch mal vor, euer ganzer Körper besteht nur aus Augen. Wie könnt ihr dann noch hören? Oder anders, der ganze Körper besteht nur noch aus Ohren. Wie geht das dann mit dem Riechen? Gott hat uns aus unterschiedlichen Teilen zusammengesetzt und jedem Teil seine Aufgabe gegeben. Und jetzt Volksbibelsprache, so wie er Bock drauf hatte. Das wäre ja auch voll der seltsame Körper, wenn er nur aus einem Körperteil bestehen würde. Er hat uns so gebaut, dass ein Körper aus vielen Teilen besteht. Das Auge kann nicht zur Hand sagen und gehen und sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf kann auch nicht zum Fuß sagen, ich habe keinen Bock auf dich. Und dann in Vers 16 kommt der für mich der entscheidende Satz. Geht es einem Körperteil mies, dann leiden alle. Wenn ein Teil gelobt wird, dann freuen sich auch alle anderen Teile mit ihm. Ich wollte euch damit klar machen, dass ihr alle zusammen wie ein Körper von Jesus seid. Jeder von euch ist dabei und gehört dazu. Was ich faszinierend finde, ist, dass Paulus hier nicht, wie ich es wahrscheinlich formulieren würde, so im Konjunktiv und so vage formuliert spricht. Paulus sagt nicht, eigentlich solltet ihr und vielleicht unter Umständen und wie auch immer. Paulus sagt, so ist es. Ihr seid. Ihr alle gehört dazu. Und geht es einem von uns mies, geht es allen mies. Das bedeutet doch aber, wenn ich mich am Samstagnachmittag hinsetze und mich über den Prediger oder die Gemeinde austausche und hin und wieder vielleicht auch mal ins Lästern abrutsche, keine Ahnung, ob sowas passiert, dann bedeutet doch das eigentlich, dass ich mich aus diesem Bild entferne. Weil ich im Grunde genommen über mich selbst rede. Ich glaube, das ist das Verständnis, was Paulus hatte. Wir können nicht über die Gemeinde reden, wir müssen immer über uns reden. Wir gehören dazu und wenn in einer Gemeinde etwas nicht rund läuft, dann ist es nicht unsere Aufgabe zu sagen, das läuft schief, sondern es ist vielleicht in erster Linie unsere Aufgabe zu sagen, wie kann ich dich unterstützen? Wie kann ich dir dabei helfen, dass es besser läuft? Ich habe eine Idee, wie ich mich engagieren kann. Gemeinde ist ein Mitmachkonzept, es ist keine Konsumveranstaltung. Das ist, glaube ich, das, was Gemeinde im Kern lebendig hält. Ich habe so formuliert, vielleicht ist die wichtigste Frage nicht so sehr, was kann deine Gemeinde für dich tun, sondern was kannst du für deine Gemeinde tun? Am Ende möchte ich euch gerne noch mal mit einer Begebenheit bekannt machen, die mich sehr nachdenklich gemacht hat und die mich verfolgt und begleitet, seitdem ich sie gehört habe. Es ist eine Geschichte von einem Missionar, der in Indien aktiv war und dessen Organisation irgendwann gesagt hat, Junge, du machst deine Buchhaltung nicht richtig, deswegen müssen wir uns von dir trennen. Der war einfach nicht dazu fähig, seine Abrechnungen hinzubekommen. Sie haben sich von ihm getrennt, er ist verschwunden, man hat nie wieder was von ihm gehört. Jahre später passierte es, dass eine Missionarin in ein Dorf kam, in ein abgelegenes Dschungeldorf. Und ihr Auftrag war es natürlich, auch den Menschen von Jesus zu erzählen. Sie berichtete von seiner Freundlichkeit, seiner Liebe zu den Armen und Ausgestoßenen, mit denen er aß, und die er besuchte, wenn sie krank waren. Wie er sie versorgte, ihre körperlichen und seelischen Wunden verband. Und sie erwähnte auch, wie sehr er Kinder liebte und sie ihn. Die Augen der Dorfbewohner leuchteten anerkennend auf und einer von ihnen sagte, Mem Sahib, wir kennen ihn gut. Er lebt seit vielen Jahren hier bei uns. Als die Menschen die Missionaren zu dem Mann brachten, war es derjenige, der vor Jahren von der Missionsgesellschaft entlassen worden war. Er hatte sich in dem Dorf niedergelassen und seine Arbeit getan. Ungehelligt von jeder Tyrannei der Buchhaltung. Wenn jemand krank war, besuchte er ihn und wartete die ganze Nacht vor der Hütte, falls er etwas brauchte. Wenn jemand verletzt war, pflegte er dessen Wunden. Für Alte und Gebrechliche holte er Wasser und Essen. Als ihm im Dorf die Cholera ausbrach, ging er von Hütte zu Hütte und tat, was er konnte, um zu helfen. Der Satz, der mich getroffen hat, ist, wir kennen ihn gut. Er wohnt seit Jahren hier bei uns. Ich stelle mir manchmal die Frage, wenn ich an meine Wohnsituation denke, wenn jemand zu meinen Nachbarn gehen würde und ihnen von Jesus erzählen würde, würden sie auf die Idee kommen zu sagen, wir kennen ihn gut, er wohnt seit Jahren hier bei uns? Ich muss zugeben, ich vermute nein, aber trotzdem trifft mich diese Idee. Und nicht nur für mich persönlich, sondern auch für meine Gemeinde. Ich stelle mir so die Frage, wenn jemand in Lüneburg jemand von Jesus erzählt, würde er auf die Idee kommen zu sagen, wir kennen ihn gut? Er lebt seit ganz vielen Jahren schon in unserer Gemeinde, in unserem Dorf, in unserer Stadt. Wenn ich für mich, für mein Leben so einen Traum verfolge, dann wäre das so eins, woran ich mich gerne orientieren möchte. Und ich würde mir so wünschen, dass Adventgemeinden auch so eine Orte wären, wo Menschen sagen können, wir kennen ihn gut, weil sie uns kennen. Große Herausforderung. Ich weiß, dass Gott auch mein Versagen segnet. Von daher nehme ich mir auch den Druck. Aber ich merke immer wieder, dass es für mich so ein Traum. Und ich glaube, dieser Traum würde auch dazu dienen, dass unsere Kinder und Jugendlichen den Weg in die Gemeinde finden. Dass Freunde den Weg in die Gemeinde finden. Dass Fremde den Weg in die Gemeinde finden.